Then it's fair to assume that the Cylon human is carrying an amalgam.
Is this a theory or fact?
The Cylon's fetus contains no antigens. It has no blood type. That's what Dr. Cotton was talking about when he said it was damned odd, except it's not damned odd, it's astonishing. Now, knowing as we do that the Cylons are built slightly better to endure than their human counterparts, I wonder, could the Cylon blood also be blessed, shall we say blessed, with a heightened resistance to disease? So, I applied a sample of Sharon's fetal blood to some cancer cells I took from the president.
What am I looking at?
Nothing. That's the whole point. The cancer was gone, and it was gone within a matter of hours.
Are you saying you found a cure for the president's cancer?
Well, it's untried. This is obviously untried and therefore extremely dangerous, but yes. It's possible. If you abort Sharon's fetus now, you'll never know.
Hallo und herzlich willkommen auf der Battlestar Galactica im Bahnhofskino Galactica. Mein Name ist Patrick.
Und mein Name ist Britt-Marie. Hallihallo.
Und wir sind hier, um euch zu unterhalten. Ich guck grad aus dem Schnitt unserer letzten Episode und dachte mir, oh ey, Alter.
So schlimm?
Ja, nein, inhaltlich total tipptopp, wie wir eben immer sind, aber weißt du, Krebs, Mord und Totschlag und Suizid, Terrorismus, ist furchtbar. Ja.
Tja.
Und es wird nicht besser diese Woche, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, also ja, es ist nicht ganz so schlimm wie letzte Woche, aber es ja, ist schon ein starker Tobak. Aber wir haben ja eine positive Erlösung oder einen guten Ausgang sozusagen. Ja.
Und selbst das hat mir Ronald D. Moore kaputt gemacht mit seinem Podcast-Kommentar, weil er sagte, ja, er spricht zweimal vor über The Healing of Laura Rosalyn. Ich sag schon Laura Palmer, weil ich gedacht, warum bin ich jetzt gerade bei Twin Peaks? Keine Ahnung.
Weil es in der Arte-Mediathek gerade zu sehen geht.
Ich weiß es nicht. Also beide Serien, die ich sehr, sehr liebe. Bei der einen gibt es eben eine Laura Palmer, die ist tot. Und hier gibt es eine Laura Rosalyn, die hat überlebt. Aber er spricht immer von The Healing of Laura Rosalyn als in Gänsefüßchen. Er sagt immer in Quotation Marks. Und ich dachte, ja, oh, du kannst ihm auch jede Freude hier verderben. Also.
Ja, jetzt frage ich mich aber ganz ehrlich, bedeutet das, dass sie eigentlich gar nicht richtig geheilt ist und vielleicht doch noch an Krebs sterben wird?
Nein.
Und es ist nur nach hinten hinausgezögert? Oder bedeutet das, weil, also die Heilung, die sie ja da vollzogen hat, vielleicht ist das ja gar keine richtige Heilung, vielleicht ist sie jetzt einfach auch Part Zylonin oder so. Also vielleicht ist sie irgendwie innerster Ebene umgeswitcht irgendwie oder
genau,
so.
Genau, man weiß es nicht. Deswegen habe ich ihn auch zitiert und das zählt jetzt nicht als Spoiler, weil es ist sehr, sehr uneindeutig, was er damit meint. Also genau,
ja,
ist sie total kuriert
okay.
Oder ist sie einfach jetzt jemand anders oder was macht dieses neue Blut mit
gesagt,
ihr?
Ach, du hast kuriert gesagt.
Ja.
Ich habe verstanden, ist sie repariert? Und ich dachte so, what?
Ja. Ey, was du noch nicht weißt, unglaublich.
Genau.
ja, bei der Gelegenheit vielleicht sei erwähnt, dass wir hier komplett spoilerfrei sind, so gut es eben geht. Ich glaube, bisher haben wir uns ganz gut gehalten und wenn wir mal hier spoilern, dann wird das auch im Nachgang rausgeschnitten, einfach schnipp, schnapp. Und Britt-Marie kennt die Serie noch nicht und ich kenne sie schon, aber ich beiß mir auf die Zunge, wenn nötig. Ansonsten schickt uns gerne Feedback, Fragen, Kritik und Lob an galacticapodcast@gmail.com und unterstützt uns bei patreon.com. Guckt einfach in die Shownotes, da steht ganz, ganz viel Lesenswertes. So. Yay. Sabotage. Mhm. In der deutschen Fassung. Ja, da liegt der inhaltliche Schwerpunkt ein bisschen anders als im Originaltitel. Der heißt nämlich Epiphanies, also quasi Offenbarungen. Versendet ursprünglich am 20. Januar 2006 bei Sci-Fi in den USA. Regie Rod Hardy, den hatten wir auch schon ein paar Mal zuletzt bei Die Farm, auch aus dieser Staffel. Aber ansonsten natürlich auch Film- und Fernsehfilm- und Serienveteranen, hat sowas gemacht wie The Practice, Akte X und wie ich mir kurz nicht angelesen habe, jetzt gerade eben erst hier kurz vor der Aufnahme, tatsächlich einen Horrorfilm, den ich sehr, sehr gerne mag, australischen von 79, Thirst. Absoluter Seh- und Gucktipp, also bitte mal raussuchen. Ich glaube, der heißt Blutwurst oder so, ist ein Vampir-Horrorfilm. Sehr, sehr hübsch aus Australien.
Der heißt Blutwurst.
Blutdurst, glaube ich.
Ach so. Okay.
Ey, heute,
ich höre heute nichts, entschuldige.
Irgendwas ist merkwürdig heute. Und natürlich, was wir alle kennen und lieben, ist hier der Pierce Brosnan Robinson Crusoe Film. Den hat er auch verbrochen.
Ja.
Davon wusste ich gar nichts, ehrlich gesagt. Also ich wusste von dem Film, aber nicht, dass er der Regisseur ist.
Okay.
Das ist auch so eine merkwürdige Nummer, weil der war ja tatsächlich, ich bin so ein Wiki-Wurm noch reingefallen, ich meine, du kennst das wahrscheinlich. Und hab gedacht, was macht eigentlich Rod Hardy sonst? Und dann lese ich, Pierce Brosnan, Robinson Crusoe. Ich habe den als Fernsehfilm abgestempelt und habe mich dann ganz in die Produktionsgeschichte reingelesen und festgestellt, nee, das sollte mal ein großer Kinofilm sein. Und da haben wohl wahrscheinlich alle vom Verleih und vom produzierenden Studio drauf geguckt und haben gesagt, so geil ist der nicht. Und der kam dann in den meisten Ländern nur Direct-to-Video raus oder eben als Fernsehfilm.
Ich wollte gerade sagen, ich habe den irgendwann mal im Kabelkanal gesehen, aber frag mich nicht, wann das ist ewig her.
Na, ich wunderte mich eben sehr, weil ich dachte, 97, das war ja 2 Jahre nach GoldenEye. Also wir haben hier einen veritablen Kinostar, der neue James Bond. Mhm. Warum macht der denn einen Fernsehfilm, ein Fernsehcruiser? Und wir erinnern uns gerne daran, in den 90ern waren eben Fernsehfilme nicht das, was heute Fernsehfilme sind, wo dann gerne mal irgendwie 10 Stars für auflaufen. Das waren eben eigentlich Sachen, wo dann so die C-Garde oder die B-Garde auftrat.
Ja.
Und dass eben Pierce Brosnan damit spielte, aber das war wohl anders konzipiert.
Das ist total lustig. Ich habe doch schon mal erzählt, dass man denkt jahrelang über bestimmte Leute nicht mehr nach oder über bestimmte Filme oder sowas und dann kommt es plötzlich alles so gehäuft. Ich habe gerade gestern mich unterhalten mit ein paar Freundinnen, die jetzt die ganzen 007-Filme alle der Reihe nach anschauen, weil die ja jetzt alle auf Netflix sind. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, ob die Pierce Brosnan-Ära, ich habe die als schlecht in Erinnerung, aber vielleicht war die gar nicht so schlecht. Und dann meinte meine eine Freundin nur, vergiss es, bleibt alles schlecht. Es ist, also weil wir haben uns halt darüber unterhalten, also sinngemäß meinten sie, ich habe die meisten Filme ja nicht mehr gesehen, seitdem ich ein Kind war. Mhm. Ich liebe GoldenEye, aber bin mir der Problematiken bewusst. Mhm. Ich liebe Goldfinger, aber bin mir der Problematiken bewusst. Aber alles drumherum habe ich nicht mehr gesehen, seitdem ich weiß nicht, 13, 12 war oder so. Da ist das alles cool, ja. Mhm. Aber wenn du das heute guckst, meine eine Freundin meinte ganz, ganz lapidar, das sind alles Vergewaltigungen und Übergrifflichkeiten und irgendwie, und dann sind die auch alle immer so doof, so nach dem Motto, oh, ich lese ein Lexikon, ich bin schon beim Buchstaben M, weißt du, so irgendwie. Und dann denke ich mir auch so, okay, gut, vielleicht gucke ich sie dann nicht nochmal an. Und da habe ich gestern gerade über Brosnan gesprochen. Und jetzt kommst du hier mit der Brosnan Grusoe-Verfilmung.
Sehr
also,
schön. Ja.
So,
ich
und dann
liebe
haben wir
ja
noch,
Bond. Aber
ja,
gut.
Ja. Ich, also
und auch ich bin mir der Problematik, wie du es gerade beschrieben
man
hast,
muss,
bewusst.
Man muss das einfach, also man muss den Kopf einfach abschalten, weil wenn man das als Abenteuerfilm sieht, macht mir das auch super viel Spaß. Man darf es halt nicht hinterfragen, aber ganz ehrlich, gerade bei den alten Filmen fällt
mir
dann schon mal unangenehm auf.
Ja, klar.
Ja, aber auch, also dass die Frauen halt einfach immer so dumm sind. Selbst die smarten Frauen, also die russischen Doppelagenten oder so, weißt du, die ja eigentlich dann als keine typischen Bond-Girls sind, selbst die fallen natürlich sofort für Bond irgendwie und also fallen für ihn, jetzt schon deutsch-englisch, also verlieben sich in ihn und müssen sofort mit ihm schlafen. Aber ich meine, das ist halt natürlich das Geheimnis von Bond. Entweder willst du Bond sein oder du willst mit ihm schlafen. Eins von beiden.
Ich meine, das Fass möchte ich jetzt nicht öffnen, aber ich würde sagen, es geht ein bisschen weit. Ich bin komplett bei dir. Sie sind stereotyp, rassistisch, rapey, übergriffig, ohne Ende. Klar, all diese Problematiken, das lässt natürlich im Laufe der Jahrzehnte auch nach oder verschiebt sich ein bisschen und kommt dann wieder zurück. Aber grundsätzlich richtig, dass die Bond-Girls alle dumm sind, dem würde ich widersprechen. Also gerade, weil du Goldfinger erwähnt hast, ich glaube, Pussy Galore mag vielleicht einen blöden Namen haben nach heutigen Maßstäben, aber ist keine uncoole Person und die weiß schon, was sie will. Das Problem mit ihr ist natürlich, dass sie eigentlich anders gepolt ist, rein was ihre sexuelle Orientierung betrifft. Und natürlich Sean Connery ankommt und sagt, Baby, ich habe noch jede Lesbe andersrum gekriegt. Und dann, ich glaube, das ist das Problematische in ihrer Figur und vielleicht ihr Name. Aber so ist sie schon sehr smart. Also dumm ist sie nicht.
Ja. Also ich mag ja auch Goldfinger. Also hat ja auch so einen Grund, warum ich den so gerne mag. Aber, aber trotzdem. So, also, das war ein
diese Probleme hat Battlestar Galactica nicht.
Genau, ein Ausflug zu Brosnan Crusoe, wobei wir ja, also naja, nicht und nicht, also wir haben ja hier unsere Head Six, beziehungsweise Six an sich, aber Head Six ist ja die immer in den kurzen Outfits rumläuft. Also da kann ich mir, ich glaube, da hast du als Schauspielerin auch irgendwann die Schnauze voll. Aber so grundsätzlich, nein.
Ja, wir haben das ja schon diverse Male angerissen. Ich glaube, wir sind doch grundsätzlich einer Meinung, die Figur oder die Figuren, die Trisha Helfer Dörfer die Schauspielerin spielen darf, sind aber so, die Inkarnationen ihrer Zulonen sind ja so differenziert, dass man dann sagen kann, das letztendlich stimmt, in der Summe gibt es noch viel genug zu tun. Da gibt es eben Gina und die eine hier, die Wissenschaftlerin, die an Bord kommt und wieder verschwindet. Dann gibt es natürlich Head Six und die Six of Caprica und die sind ja alle ein bisschen unterschiedlich.
Weißt deswegen. Du eigentlich, habe ich mich letztens gefragt, weißt du eigentlich, ob sie eine Perücke getragen hat? Weil sie muss ja dann ständig zwischen Platinblond und diesem warmen Blond hin und her switchen quasi, meines wenn sie jetzt in mehreren nicht, ne? Rollen ist, weil das ist, also das so einfach mal umfärben so schnell ist auch nicht so einfach. Hab ich mich so gefragt, als ich da so saß.
Ich weiß nichts davon. Also es wird
ich weiß,
weder
dass ihre eigene Haarfarbe ist, dieses warme Blond.
Wird nicht erwähnt in So Say We All, dieser Oral History, und Ron Moore hat auch noch nie in seinen Podcast-Kommentaren darüber gesprochen. Ja.
Wahrscheinlich haben sie dann, oder das vom Film halt dann einfach so hingelegt, also so zusammengelegt, dass dann alle platinblonden Szenen am Ende sind oder so.
Ja.
Oder am Anfang, dass du nur einmal umfärben musst.
Hier, in dieser Folge ist ihr Look auf jeden Fall bemerkenswert. Und ich hatte denselben Gedanken, den auch zum Glück Ron Moore veräußerlicht hat in seinem Podcast, den ich auch noch hier in Vorbereitung gehört habe. Nämlich, dass diese ganze Sache mit, ich ziehe mir mal eine Brille auf und dann erkennt mich schon keiner. Also so à la Clark Kent in Superman. Oder Clark, Superman, der sich als Clark Kent halt, tarnt. So.
Ja.
Das funktioniert nicht. Also das funktioniert in der echten Welt nicht.
Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben jemanden gesehen, von dem ich dachte, oh mein Gott, jetzt verstehe ich die Superman-Tarnung.
Ja.
Und zwar Alan Carr, ein englischer Komiker.
Ja.
Den kenne ich nur mit, der hat so eine ganz schwere, es ist keine Hornbrille, aber es ist nah dran, so eine richtig schwere, mit breitem Frame, schwarze Brille immer.
Ja, sieht so ein bisschen aus wie Elton John, wie der jüngere Elton John.
Ja, und den habe ich, nachdem er ja bei The Traitors UK, nachdem der da ja ganz, ganz viel auf dem Bildschirm war, habe ich den recht häufig gesehen. Und dann irgendwann, als es vorbei war, habe ich den ohne Brille gesehen. Ich habe den nicht erkannt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einen riesen Unterschied macht. Wenn ich das Bild finde, suche ich es raus und schicke es dir, dann kannst du es in die Shownotes reinmachen. Aber ich dachte, oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass eine Brille so einen Unterschied macht. Da dachte ich, vielleicht funktioniert das mit Superman ja doch. Wobei, im Superman-Lore, es gibt ja verschiedene Comics, ich kannte das auch immer nur als normale Brille, aber im Superman-Lore ist es ja eigentlich so, dass die Brille so eine Psychobrille ist, die dich quasi psychologisch dazu verführt, dass man das nicht erkennt. Also es ist nicht so, dass der nur eine Brille trägt und dann erkennt man ihn nicht, sondern da ist auch irgendeine Technik noch mit am Machen. Aber ja, hier war es auf jeden Fall so, sehr intelligent, die Haare zurück, die Brille auf.
Ja.
Und Head Six war übrigens auch erstaunlich bekleidet.
Ja.
Da dachte ich auch so, ach guck, eine Bluse, eine Lederjacke, alles hoch geschlossen, okay.
Ich bin ehrlich gesagt da jetzt mitgegangen mit der, auch in Gänsefüßchen Verkleidung, wie ich es auch bei Superman mitgegangen bin. Ich meine, es gibt ja dann, ich habe tatsächlich auch, weil ich die Superman-Filme damals auch so mochte, die Kinofilme aus den späten 70ern und 80er Jahren. Mhm. Also ich glaube, so einen kurzen Moment dachte ich so, funktioniert das? Aber ich bin dann, man lässt sich auf die Spielregeln ein, da funktioniert natürlich. Das. Und dann sieht man eben tatsächlich Clark Kent oder Joel und Lois Lane in der beim Flirten, und sie nimmt ihm die Brille ab und oh mein Gott! Und denkt sich, ja gut, okay, ich möchte dieses Szenario mal glauben.
Ich liebe es. Ja. Also ich meine, aber natürlich spielt da auch eine Rolle, das kennen wir ja alle, Kontext. Manchmal, wenn ich Leute sehe außerhalb des gewohnten Kontexts, dann frage ich mich auch, warum hat er mich jetzt gegrüßt? Muss ich den kennen? Woher kenne ich den?
Genau. Kurz noch erwähnt, das Skript von Joel Anderson Thompson, zu dem ich ganz wenig zu sagen habe, der wohl auch in verschiedenen Funktionen auf Drehbuchseite beteiligt war in anderen Serienproduktionen, aber der maßgeblich in seiner Karriere, sein maßgebliches Verdienst zum Serienuniversum war es tatsächlich, Story Editor zu sein für das Battlestar Galactica Team in Season 2, und das hier ist sein einziges Drehbuch, was er auch für die Serie geschrieben hat. Und der Story Editor, habe ich mal angelesen, ist der zwischen dem Writers Room und dem Editing, wie nennt man das, Hub? Wo sitzt man als Cutter? Editing, whatever.
Der meistens hat er so sein Kabäuschen. Meistens ist er, glaube ich, ziemlich in die dunkelste Ecke verbannt.
Ich habe jahrelang übrigens gedacht, man sagt nicht Cutter, sondern weiß ich nicht, Schnittmeister, Meisterin, Editor oder irgendwie sowas. Ja. Und dann habe ich mal mit einer Cutterin gesprochen und sagte, nee, wir heißen schon alle Cutter oder Cutterin, schon okay. Und ich habe jahrelang mir auf die Zunge gebissen und dachte, Cutter ist irgendwie ab so, von wegen Cut hört sich so nicht nach einem Handwerk an, sondern nach einer Gewalttätigkeit. Und ich habe immer vermieden, Cutter zu sagen, sondern sagte immer, ja, hey, die Montage war herausragend oder da hat der Editor super Arbeit geleistet. Und dann sagte meine Cutterin, nee, sag ruhig Cutter, das ist schon cool so.
Ja, und ich meine, wir wissen ja alle, ein guter Cutter ist Gold wert. Der kann aus Mist wirklich auch noch Gold machen.
Ja, die war sogar Film- und TV-Cutterin. Also die hatte richtig Ahnung mit den, also die darf das.
Dann.
Ja. Wow, sollten wir anfangen. Die Handlung. Es gibt, man kann tatsächlich die drei Handlungsstränge relativ klar raus schnippeln, cutten. Aber die sind ja alle miteinander verwoben. Deswegen gucken wir mal, wie weit wir über die separat reden können, bevor wir in den nächsten reingrätschen. Ich beginne mal mit: Eine Mechanikerin sabotiert die Waffen des Viper Squads. Es stellt sich heraus, dass sie Mitglied einer militanten Bürgerbewegung namens Demand Peace ist, die mit den Zylonen sympathisiert. Dafür nehmen sie auch Tote in den eigenen Reihen in Kauf. Und natürlich auch Tote in den Reihen der anderen so. Dama lässt deren Sprecher unter der Annahme, es ging um Verhandlungen an Bord der Galaktika, kommen und festnehmen. Tada. So, denn wir verhandeln nicht mit Terroristen. Das hat man dann aus der Realpolitik damals auch übernommen und das ist ja auch immer noch so. So. Soweit erstmal. Wie hast du das wahrgenommen, diese Friedensbewegung? Wie hast du deren Anliegen begriffen? Im Grundsatz doch in Ordnung und einfach nur fehlgeleitet? Oder waren die für dich so sofort als Bad Guys erkennbar oder wahrnehmbar?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass da, das wird dann auch später durch Roslins Brief an
Walter,
ihren Nachfolger, deutlich. Ich glaube, dass in der Belegschaft in der Gruppe, dass generell dass es verschiedene Befindlichkeiten gibt und eine Befindlichkeit ist natürlich auch der Wunsch nach Rache oder zumindest nach Gerechtigkeit im weitesten Sinne. Mhm. Ich glaube, da gehen ganz viele Gefühle durcheinander und deswegen finde ich die grundsätzliche Idee zu sagen, okay, das Militär ist das Problem und sie verhandeln nicht, sondern sie schießen nur. Ich meine, wir haben ja dann auch da deutlich Belege für, dass das so ist.
Mhm.
Und wir möchten uns dagegen stellen, das finde ich grundsätzlich eigentlich in Ordnung. Dann aber mit den Zylonen zu sympathisieren, das wird dann natürlich, das ist da so ein bisschen so der Kipppunkt.
Mhm.
Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da zum Beispiel wie die Mechanikerin, dass dann da Leute drinnen landen, die irgendwas suchen, um es besser zu machen und irgendwie dann nicht richtig was finden.
Ja.
Und sich dann da in Anführungszeichen verführen lassen. Es hat ja auch so einen leichten Kultcharakter. Also gut gemeint und schlecht ausgeführt sozusagen.
Ja, ich finde es super spannend. Da ich jetzt weiß, wie es weitergeht, versuche ich mir das wiederum auf die Zunge zu beißen ein bisschen. Aber nur jetzt basiert auf dem, was wir hier sehen, finde ich auch ein interessantes Szenario, interessantes Dilemma, auch ehrlich gesagt für die Galactica-Crew, weil ja das grundsätzliche Anliegen, wie ich es auch gerade schon angedeutet habe, eigentlich erstmal ein gutes ist. Ne? Also von wegen Frieden schaffen ohne Waffen und so weiter. Und wir auch im Grunde mit der Friedensbewegung auch aus früheren Jahrzehnten immer sehr positive Assoziationen haben. Und ich muss sagen, jetzt gerade so in den letzten Jahren, natürlich mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dass sich hier eben auch in Deutschland so politische Formationen rausbilden, die eben sagen, warte mal, nee, das BSW heißt nicht mehr BSW, die heißt jetzt einfach nur noch Bündnis irgendwas oder so. Aber sagen wir mal so Leute, die sagen, ja, Putin, Kriegstreiber hin oder her, also komm, gib dem doch sein Land und dann ist so alles gut und Hauptsache es wird nicht mal so viel geballert und gestorben und man kann auch mit Kriegstreiber wunderbar verhandeln. Ich wäre so, ja, das hat schon, ich verstehe schon, warum Dama, vor allem Dama, Rosalind auch, aber Dama noch in viel ausgeprägterem Maße, total allergisch reagiert und sagt, nein, weg mit denen, die haben ja keinen Platz in meiner Flotte.
Das war meine
Edward James Olmes Imitation. So.
Ja, genau. Ich bin jedes Mal wieder davon überrascht, wie rücksichtslos oder straight durchziehend quasi sowohl Adama als auch Roslin sind, wenn es um bestimmte Themen geht. Also wo man dann meint, die haben irgendwie das größte Verständnis der Welt für alle und dann kommt irgendwie das Thema zu lohnen bei Rosalind und sie schmeißt sie aus der Luftklappe oder lässt irgendwelche Babys abtreiben. Und dann kommt das Thema Terroristen bei Adama und die Leute werden irgendwie weggesperrt oder fast erwürgt oder so. Also ich meine, das ist dann immer so, man denkt immer, oh ja, eigentlich sind es doch gute Kerle und so oder gute Figuren, und dann kommt immer so ein Ding, wo du so denkst, so, okay, wow.
Ja, ja.
Was ich grundsätzlich an dieser Handlung interessant finde, ist, dass uns das auch wiederum oder wieder mal klar macht, dass quasi eine komplette, dass es mehrere wohl, aber auch in diesem Fall diese eine komplette Parallelwelt existiert, von der wir gar nichts mitbekommen. Wir sind ja in unserem Battlestar Galactica-Kosmos. Wir hören zwar auch immer wieder, was sozusagen auf den anderen Schiffen ein bisschen passiert oder was, wie allgemein die Stimmung ist oder so, auch durch Roslyn, aber wir kriegen ja von den Zivilisten oder den anderen Schiffen meistens recht wenig mit. Meistens nur dann, wenn es irgendein großes Problem gibt oder irgendeine große Feier. Und in diesem Fall zeigt uns das ja aber, weil es werden ja dann auch Flyer gefunden und so weiter. Es gibt diese Bewegung, die sich gebildet hat, die ist auch nicht klein und die gibt es ja auch schon wohl einen Moment länger. Das zeigt uns, dass es so eine ganze Parallelbewegung gibt, die sich da entwickelt hat und die auch entsprechend Macht gewinnen kann, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen haben. Und plötzlich ist die da. Und ich glaube, da wird in Zukunft, also ich vermute es, noch einiges an politischen Ränke spielen uns erwarten. Also Machtverschiebungen etc. etc. Ja.
Ja. Ich glaube auch in letzter Konsequenz, noch nicht mal in allerletzter, sondern ich glaube, wir wissen bereits relativ bald, dass diese Demand-Peace-Bewegung, dass der nicht zu trauen ist.
Ja.
Das macht die Serie schon relativ.
Ich meine, wir sehen es ja am Ende der Folge ja auch dann.
Ja, natürlich. Und auch schon zwischendurch, wenn ihr habt diese Treibstoffraffinerie da in die Luft sprengen und dabei eben Leute draufgehen und man sieht eben schon, ja, also klar, militante, sehr, sehr militante Friedensbewegung und wahrscheinlich auch ein bisschen fehlgeleitet in den Wegen und Mitteln, mit denen sie versuchen, ihr Ziel da durchzusetzen. So klar, und spätestens wenn dann dieser Sprecher, er ist ja kein Anführer, sondern nur ein Repräsentant, dann hier den nuklearen Sprengkopf rüberträgt zu Lode, da weiß ich schon so, also nicht alleine, so geil.
Alleine die Zusammenarbeit mit den Zylonen, beziehungsweise alleine das ist ja schon einfach ein rotes Tuch, Red Flag, wobei ich mich frage, also wie der Kontakt zustande gekommen ist, beziehungsweise ich habe mich auch ganz kurz gefragt, ob der Anführer da, den wir sehen, ob der Zylone selber ist.
Er ist kein Anführer, er sagt ja nur, er ist ja nur Sprecher, wir sind alle gleich.
Ja, aber ich meine, er ist derjenige, der den Kontakt zum Beispiel jetzt auch zu Gina hat und so. Also und ja, also ja, also auf jeden Fall spielt er schon eine wichtigere Rolle.
Ja, ich sag dazu nichts.
Okay, so.
Grundsätzlich, das ist eigentlich mehr so ein Startpunkt für ihr den Rest der Handlung, die ich glaube einfach so in ihrer Wichtigkeit noch alles andere überlagert. Deswegen für mich ein bisschen überraschend, dass eben der deutsche Verleih dann gesagt hat, das machen wir quasi zum Titel dieser Folge, weil ich glaube, dieser Sabotageakt, den wir zu Beginn sehen, ist im Grunde ja nur der Stein des Anstoßes für viel interessantere Entwicklung. Aber na gut, das ist eben das, womit wir anfangen.
Optisch fand ich es noch ganz cool, als sie dann eben im Schiff saß und plötzlich die Scheibe so sprang. Also das ist der Klassiker aus so Horrorfilmen oder so, oder wenn du irgendwie, keine Ahnung, über dem Abgrund baumelst in einem Auto und die Scheibe vorne kriegt Risse und du weißt, du wirst gleich durchfallen oder so. Also das ist ja auch so, hier ist ja genauso. Du sitzt in der Viper und weißt, wenn jetzt das Ding noch mehr springt oder platzt oder was auch immer, dann erstickst du so. Also das fand ich schon so, oh, okay.
Ich bin voll bei dir. Ich habe mich auch gefragt, ist es einfach so mein wohlwollender Blick auf die Serie? Ist mein Augenlicht immer getrübter jetzt im Alter? Aber ich finde ehrlich gesagt, dieses Upgrade in Sachen visuelle Effekte, was sie so in den letzten Folgen vollzogen haben, ist echt immens. Also ich gucke auf die visuellen Effekte und denke mir, wow, das ist kein Vergleich zu dem, was wir in Staffel 1 teilweise gesehen haben, wo alles noch so, ich möchte nicht sagen pixelig aussah, aber es sah sehr... Es sah alles so ein bisschen unreif aus. Und ich glaube, auch jetzt gibt es so Momente, wo ich noch denke, wenn da die Sixes in der letzten Folge durchs All fliegen oder hier auch mal ein Mensch durchs All treibt, dann sieht man schon so diese digitalen Doubles, die kriegen sie immer noch nicht so richtig sauber hin. Aber zum Beispiel, wenn hier Cats, ist das, glaube ich, Viper da abraucht und die so auf die Galaktika zusteuert und parallel dazu eben Keras Scheibe da in der Pilotenkoppel da irgendwie zerspringt so langsam. Und das Sounddesign dazu, sehr, sehr effektiv. Dachte mir schon, geil. Also ich stelle die Realität des Gezeigten nie in Frage. Also die Wahrhaftigkeit. Mhm. Das fand ich schon.
Ja, also
cool.
Das war auch, das hat mir am Anfang, das war ein spannender Einstieg. Und das war dann aber auch ich fand es ehrlich gesagt einen lustigen Cut, apropos Cutter, weil wir sehen diese zersprungene Scheibe und dann cuttet es und dann sehen wir, wie jemand mit einem Hammer die Scheibe einschlägt.
Ja,
so, Chief
Tyrell.
Das heißt, wir sind also schon wieder zurück, wir sind gelandet und Tyrell ist so frustriert von dem alten Material, mit dem er arbeiten muss, dass er
nicht frustriert,
die Scheibe,
Scheibe ist kaputt. Ja.
Genau.
Ja, das ist seine Art und Weise, die auszuwechseln. Ja, ja, so ist das eben. Genau, da finden sie heraus, dass diese Munition quasi, ich möchte nicht sagen porös ist, aber irgendwie die Struktur geschwächt und die zerbrechen dann in ihren Händen wie Gips.
Ja, oder? Das war irgendwie auch alles ein bisschen weird, aber ist okay.
Ja.
Tatsächlich fühlte sich diese ganze Geschichte mit was und wie und überhaupt und so, fühlte sich ein bisschen sehr zusammen, wie sagt man, gedichtet an.
Total.
Also man hat irgendwie, man wollte halt irgendwie dann zu dem Punkt kommen, gibt's eine Gruppe, so.
Ja.
Aber ist okay, ist es in Ordnung.
Genau, man nimmt die eine oder andere Abkürzung. Das habe ich mir auch gedacht. Ich glaube, für das, was hier vermittelt wird, innerhalb von 6, 7, 8, 9 Minuten ist das, muss man da vielleicht mal Auge zudrücken. Genau, dann ist vielleicht doch erwähnenswert, dass eben es auch noch ein Zwiegespräch gibt zwischen, ich glaube, Tai und Adama.
Entschuldigung, ich wollte sagen, Adama Junior ist wieder keck.
Ja, natürlich.
Also vorher war es ja, oder war es vorher nicht?
Er war eine Zeit lang einfach ein Lieutenant, ja.
Starbuck und er war irgendwie gar nichts, genau, ja, naja.
Ja, alte Verhältnisse sind wieder hergestellt, richtig.
Und apropos unsere typisches, es ist nichts passiert und in der nächsten Folge, oder es ist was Schlimmes passiert, in der nächsten Folge ist alles wieder gut. Also, ob der Mann immer noch suizidale Gedanken hat, wissen wir nicht, aber immerhin funktioniert er in seinem Job, sagen wir mal so.
Ja, okay. Also, ich möchte nicht zu viel verraten, aber vertraut den Autorinnen und Autoren.
Okay,
also
das
lassen die nicht einfach fallen. Genauso wie sie anscheinend den atomaren Sprengkopf vergessen haben aus der ersten Staffel. Der kommt dann auch wieder raus. Also, die meisten Sachen haben Payoff. Ich glaube, erst so in späteren Staffeln oder Folgen denke ich mir häufiger, warte mal, ergibt das noch Sinn? Aber hier sitzt du noch relativ gut darin, ja.
Okay. Naja, weil ja Starbuck dann auch meint zu ihm, wie geht's dir und so? Und der so, ja, alles gut.
Ja.
Aber er wirkt ein bisschen niedergeschlagen, aber er funktioniert in dem Job ja trotzdem. Ja.
Ich wollte nur ergänzen, dass ich eben die Serie auch schon lange nicht mehr gesehen habe. Und als Adama dann sagt, wir lassen mal hier quasi den Botschafter oder den Repräsentanten von Demand Peace hier mal rüber zu Galactica kommen und reden mit dem, dachte ich mir auch kurz, wie Tai, glaube ich, so, was, wir verhandeln doch nicht mit Terroristen. Und Adama natürlich, wir reden mit ihm nur, um ihn dann einzubuchten. Dachte auch schon für kurz zum Moment, ich habe die Serie eben auch lange nicht gesehen. Oh, ist er damals soft geworden, weil er vielleicht gerade seine Freundin und Vertraute stirbt? Aber naja. Nein.
So, das war der eine Handlungsstrang.
Genau. Wir gehen mal weiter zu Doc Cottle, unserer liebsten Nebenfigur. Diesmal ohne Fluppe im Mundwinkel. Und Doc Cottle entdeckt Anomalien im Blut von Sharons ungeborenem Baby und empfiehlt eine Abtreibung. Rosalind stimmt dem trotz Protestes von Dr. Balter zu. Hilo versucht erfolglos, die Marines daran zu hindern, Sharon zur Krankenstation zu bringen. Balter kann die Tötung des Fötus in letzter Minute verhindern, indem er vorschlägt, Rosalind dessen Blut zu injizieren. Die Transfusion heilt Rosalind innerhalb kurzer Zeit von ihrem tödlichen Krebsleiden. Und wir sollten vielleicht auch ergänzend erwähnen, zwischendurch hat auch Laura Rosalind immer wieder Flashbacks zu der Zeit vor der Zerstörung der 12 Kolonien auf Caprica. Dazu vielleicht gleich. Mhm. Ja, Doc Cottle. Und vertrautest du eher ihm oder Dr. Balter? Gaius Balter.
Also ich meine, dass wir Balter nicht vertrauen von hier bis da, ist ja klar.
Ja.
Aber ich glaube, er hat mehr Ahnung, was diese Anomalien im Blut mit Zylonen angeht, als Cottle.
Ja. Ich fand es auch so diffus formuliert, ehrlich gesagt. Ich glaube, egal, ob ich um den weiteren Verlauf der Serie wüsste oder nicht, weil es eben überhaupt, es bleibt immer super vage, so we discovered some anomalies and we have to board, bla bla bla. Da dachte ich, sag doch mal.
Ja, aber habe ich das falsch verstanden? Ich hatte verstanden, die Anomalie ist, dass das Blut keine Blutgruppe hat.
Ja, ja.
Oder?
Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, ne? Klingt jetzt nicht super bedrohlich, ehrlich gesagt.
Nee, aber ich meine, es ist natürlich die Lösung für alle Blutknappheiten ever, weil ich meine, Blutspenden und so, man will ja immer Blutgruppe 0 haben, weil es für alle geeignet ist. Mhm. Und das wäre ja dann jetzt die Lösung für alles sozusagen. Mhm. Also wenn das aber offensichtlich ist das ja nicht, also ich kenne mich da, ich habe zu viel vergessen aus dem Biounterricht, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, was für eine Auswirkung das hätte, wenn es jetzt keine Blutgruppe ist, ja, und keine Zuordnung im Blut gibt, aus was für Gründen auch immer, warum das dann zu einer vermehrten, zu einer größeren oder schnelleren oder besseren Heilung führt. Vielleicht ist es auch alles super erfunden, weil es ist ja Science Fiction, mhm, aber zumindest, ja, also hat es ja offensichtlich noch mehr Qualitäten als nur die Tatsache, dass es keine Blutgruppe gibt, ja, sondern offensichtlich führt es ja auch zu Heilungen.
Ja, ja.
Und ich meine, es ist ein Krebsleiden. Gut, es ist jetzt hier alles ein großes Experiment, aber wenn das wirklich eine Lösung wäre, ich meine, dann haben die fucking Krebs geheilt, hallo? Dann haben die eine Heilmethode für Krebs gefunden und für vielleicht auch viele ganz andere schlimme Krankheiten oder so. Hm.
Ich habe ein bisschen Beef mit dem Handlungsstrang, ehrlich gesagt. Für mich funktioniert da auf so einer emotionalen Ebene total, weil ich natürlich Mary McDonald als Schauspielerin cool finde. Ich mag ihre Figur, die Dynamik einfach zwischen ihr und vor allem Adama, aber eben auch dem Rest der Crew ist toll. Mhm. Sie würde total fehlen. Ich verstehe auch ich kann auch komplett die Beweggründe nachvollziehen, warum sie das hier gemacht haben. Das beschreibt Ron Moore in seinem Audiokommentar. Der grundsätzliche Gedanke war ja erstmal, wir wissen nicht, wie lange die Serie geht. Ne? Sie kriegt erstmal ihr Krebsleiden und dann gucken wir mal. Und jetzt ist die Serie eben ein Publikumshit, ein Kritikerliebling und dann heißt es eben plötzlich, was machen wir jetzt damit? Ich will ja nicht, dass mal eine meiner Hauptfiguren jetzt Seasons 2, 3 und 4 komplett bettlägerig verbringt und nur noch irgendwie so die röchelnde alte irgendwie Dame ist, die dann so irgendwie alles so kommentierend begleitet, sondern soll eine aktive Rolle einnehmen. Also müssen wir sie da rausholen, zumindest zeitweilig. Und ich verstehe eben, warum sie das machen. Die Art und Weise, ich finde es sehr abrupt und mir fehlt einfach Information. Also wie gesagt, der Punkt, an den sie ankommen, von wegen sie ist geheilt und gut und jetzt geht's aufwärts und weiter und so weiter und so fort, cool. Aber ich dachte so, der Weg dahin, so es gibt Anomalien, aha, welche genau, egal, nächste Szene, okay, Bolter, nein, doch nicht, lass uns das versuchen, ja, okay, warum, keine Ahnung, keiner fragt nach, lass uns einfach machen und dann mal weiter gucken. Es ist alles so, es bleibt unglaublich vage und diffus und ich glaube, dass weder jetzt Doc Cottle noch Bolter irgendwie einen Moment hatte, in dem er einmal mal genau gesagt hat, was da eigentlich hier Sache ist.
Ja, du hast schon recht, es ist alles so ein vages Konstrukt. Naja, das ist dann vielleicht der Fiction-Teil von Science-Fiction, dann muss man sich halt mit abfinden, dass es...
Oder ist das jetzt, vielleicht habe ich auch was grundsätzlich missverstanden, jetzt einfach Balters versucht, das Leben von Sharon, der Zylonin Sharon zu retten, indem er sagt, wir versuchen das mal, aber er scheint sich ja schon vor der ganzen Aktion sehr sicher zu sein, dass das irgendwas bewirken wird mit Rosalind. Also es muss mehr sein als einfach nur so eine Verzweiflungstat.
Ich weiß halt nicht. Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, dass er auf jeden Fall eine Vermutung hat, dass was passieren wird. Ich weiß nicht, ob er sich wirklich so 100% sicher ist, wie er das vorgibt zu sein, weil der ja oft nach außen hin quasi den Schein wahren will. Aber ich glaube schon, dass er da eine starke Vermutung hat, dass da auf jeden Fall was passieren wird. Aber was genau, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass er weiß, dass sie dann geheilt wird oder so.
Das wissen die Autoren doch selber nicht. Ron Moore sagt in seinem Audio-Kommentar, guck mal hier, die weißen Punkte da auf dem Monitor, das ist die Lösung für alles. Trust me, sagt er. Und mehr nicht. Und der Rest muss man sich einfach denken. Ja, genau. Also seine Beweggründe sind wahrscheinlich, also natürlich neben der Rettung von Sharon, wahrscheinlich noch viel mehr einfach, dass er keinen Bock hat, Präsident zu sein. Also ich glaube, er ist schon...
Ich finde das aber auch total spannend, weil normalerweise... Ja,
bei allem Narzissmus, das doch nicht.
Wenn ich zurückdenke, wie er in Staffel 1 gewesen ist, dann hätte ich ja geschworen, das ist gerade, er ist so eine Figur, die Macht an sich reißt und versucht eben so viel Macht wie möglich zu bekommen. Mhm. Und das ist er ja jetzt gar nicht irgendwie, beziehungsweise er sieht seine Ambitionen auf einem anderen Feld und da würde es wahrscheinlich eher in die Quere kommen, wenn er plötzlich Präsident wäre. Mhm. Also ich weiß es nicht so genau. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich traue ihm halt auch zu, dass der in der nächsten Folge dann plötzlich doch irgendwie Präsident werden will. Also es ist im Moment, der, ich weiß nicht, ich, der ist so, ja, so unzuverlässig, aber das ist ja auch das Schöne an der Figur.
Er macht eben vieles im Geheimen und ich glaube, große Teile seines Lebens, wie zum Beispiel heimliche Besuche hier bei Gina und den die Man-Peace-Leuten und so, die würde eben nicht mehr funktionieren in dem Moment, in dem er ein öffentliches Amt besetzt, das höchste Amt, das es überhaupt gibt in diesem Serienkosmos, ist das eben vorbei. Dann kann er eben nicht mehr sagen, ich fliege rüber nach Cloud 9 und gehe dann ins Kabuff hier mit meiner zylonischen Bekannten. Also,
ja. 1000 Termine, auch 1000 Verpflichtungen, aber auch dann Geheimnisträger. Also ich meine, er ist ja dann an dem Schreibtisch. Ich finde auch so krass, dass er da an dem Schreibtisch schon ran darf und auch diese ganzen Geheimakten und so weiter einsehen, bevor Russell eigentlich wirklich tot ist. Ja, er kriegt ja auch den Brief, bevor sie, also es ist alles ein bisschen weird. Auf jeden Fall liegt ja da diese große, finde ich auch lustig, liegt da die Akte und steht natürlich vorne fett drauf, geheim. Ja. Und so, ach, gucken wir mal rein. Ja. Und dann ja diese großen Fotos von den Zylonen und so, wo ich mir auch so denke, okay, also ich meine, gehört so eine Akte nicht eigentlich verschlossen? Aber naja.
Hübsch auch, dass sie den Hetzix wieder so anstachelt und dass Bolter anscheinend schon lange jegliche Scham verloren hat und in aller Öffentlichkeit eben Selbstgespräche führt und sich dann
aber
in der Krawatte zieht und so.
Ja. Also ich finde aber, was ich gut finde ist, wir haben ja schon ein paar Mal beobachtet, wenn er das gemacht hat, aber durch die Gänge gelaufen ist, dass die Leute ihn so ein bisschen mit einem schrägen Blick angeguckt haben. Mhm. Aber diesmal sind sie auch wirklich stehen geblieben und haben wirklich ganz verstört geguckt. Also bei den anderen Malen war das so ein Schulterzucken nach dem Motto, ja, der spinnt halt, wir sind aber lass ihn. Aber mittlerweile, glaube ich, haben die echt Bedenken, ob der zurechnungsfähig ist.
Ich finde das auch gut, ehrlich gesagt, dass sie das so lösen mit den Statisten und eben nicht nur mal so ein kurzer Blick von der Seite, sondern wirklich, dass die Leute stehen mit What the Frack Blicken, also den anstarren. Sehr, sehr hübsch tatsächlich.
Und wie gesagt, also Hetzix durfte ja jetzt auch ein bisschen was anhaben. Das war auch eine nette Abwechslung mal. Ja. Und ich fand aber auch interessant, dass er meinte, oh, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen. Also auch dieses, also es war quasi ein verklausuliertes, du hast mir gefehlt. Mhm. Es war so ein bisschen so, okay. War ja hier auch noch spannend, dass Roslyn ja immer wieder Flashbacks hatte zurück zu, zu der Zeit vor, also zu dem Tag, es war ja so, wie ich es verstanden habe, war es ja der Tag, bevor dann alles in die Binsen gegangen ist sozusagen. Ja. Und da hat sie ja Bolter zusammen mit Hetzix gesehen.
Genau.
Und ich frage mich, also ich habe zwei Fragen. Erstens, erinnert sie sich jetzt erst an die, daran, dass sie das gesehen hat? Also wo sie da jetzt liegt und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht alte Erinnerungen hochkommen oder so? Oder erinnert sie sich an dieses Szenario, dass er dann mit Hetzix unterwegs war schon länger? Und erklärt das, warum sie ihm nicht traut.
Ja.
Aber dann wäre die Frage, warum macht sie ihn dann zum Vizepräsidenten? Also ich meine, das wäre ja dann schon auf der anderen Seite ist Politikerin und also die machen mögen ja so Ränkespielchen und Manipulationen und so. Und vielleicht geht es ja auch nach dem Motto, die Feinde immer am nächsten an einem ran sozusagen, Aber das würde dann erklären, weil ich meine, sie weiß ja ganz genau, wie Hetzix aussieht. Und oder Six an sich aussieht. Und und wenn
jetzt
sie sich jetzt aber erst...
Jetzt weiß sie mittlerweile weiß sie es. Damals wusste sie das natürlich nicht.
Ja, genau. Aber deswegen frage ich mich halt, seit wann sie diese Erinnerung hat. Und wenn sie die Erinnerung jetzt aber erst wieder bekommen hat, dadurch, dass sie da irgendwie im halben Delirium lag und so, ist die Frage, wird sie sich hinterher an diese Erinnerung weiterhin erinnern?
Ja.
Und was zieht sie dann für Konsequenzen daraus? Mhm. Also das finde ich alles sehr spannend.
Ich würde alle deine Fragen, ich weiß nicht, ob sie rhetorisch waren, aber alle mit Ja beantworten. Ja.
Oder aber sie erinnert sich halt einfach gar nicht mehr dran. Sie vergisst es halt wieder, weil sie ja da halt im halben Delirium halt irgendwie unterwegs ist. Interessant fand ich noch, sie hatte was mit dem Präsidenten, okay.
Ja. Präsident Ada, der ganz oft schon name-dropped wurde, aber den wir nie gesehen haben, der auch ein Luschi ist, wie eine Dame bezeichnet.
Ich fand den ein bisschen unspektakulär. Ich hatte mir den irgendwie staatsmännlicher vorgestellt.
Okay. Man kennt den Schauspieler, Colm Feore ist ein kanadischer Schauspieler, man kennt ihn aus unzähligen Nebenrollen. Also in so vielen Filmen hat er mitgewirkt, in Jerry Bruckheimer-Produktionen, großen Actionfilmen, immer so die kleinen Nebenrollen. Da spielt er immer so den Handlanger, den ersten Staatssekretär, den Oberwissenschaftler oder so. Das ist so ein typisches Gesicht, bei dem
jetzt
man sagt so,
Präsidenten gepackt.
Ach, der Typ, ja. Also so jemanden, den man eben für eine Serie wie diese hier kriegen kann.
Ja, aber es war ja völlig in Ordnung. Hat seine Rolle ja gut gespielt. Und ja, aber dass die halt was miteinander hatten, da war ich so ein bisschen überrascht. Interessant fand ich auch, dass wir hier wieder mal gesehen haben, wie politisch schlitzohrig sie doch eigentlich ist. Hm. Also sie haben ja diese Diskussion geführt eben über, was machen wir und wie setzen wir das durch und wo müssen wir dann quasi ziehen, damit es sich da bewegt und überhaupt und sowieso. Und da dachte ich, oh, okay, also dieser Part des Politikerinseins, den hat sie wohl doch mehr verinnerlicht, als wir das angenommen haben bisher.
Ich finde interessant jetzt im Rückblick, okay, ich versuche mal da anzufangen, wo du angefangen hast, nämlich es ist seitdem einige Zeit vergangen, lange nicht gesehen, hat Six genau 189 Tage, sagt die Texttafel, dass das hier sehen, die Ereignisse waren ja unmittelbar vor der Zerstörung von Caprica und der anderen Kolonien, also das heißt jetzt seitdem gut 6 Monate vergangen. Das erklärt eben auch Sharons mittlerweile gut sichtbaren Babybauch. Also es müssen ein paar Wochen einfach ins Land gezogen sein. Sehr, sehr richtig. Aber die Serie formuliert das nicht explizit aus. Wie sie es macht, ist aber tatsächlich gut, ja. Und deswegen auch glaubwürdig, dass Laura jetzt eben schon im Sterben liegt, nachdem sie erst vor 2 Folgen gehört hat, sie haben noch einen Monat oder so. Mhm. Und genau, zu ihrer Rolle als Politikerin. Ich fand das auch interessant, wie sie Ada behandelt, auch bevor wir dann in einer späteren Szene erfahren, dass sie beiden Verhältnis haben, nämlich auch gar nicht so als richtige Politikerin. Genau, sie ist die Bildungssekretärin, Ministerin, wie auch immer. Und offenbar ist ja Ada auch total, also in der Situation komplett überrascht davon, dass sie ihn so zurückweist. So, er sagt ja auch in irgendeiner späten Szene dann, ich erwarte ihre Kündigung. Und sie sagt, ja gut, darüber können wir an einem anderen Tag reden. Jetzt fliege ich erstmal hier und sage, nehme an der Abschiedszeremonie, der Ruhestandszeremonie der Galaktika teil. Und ich glaube, das ist auch schon so ein Moment, wo man dann sieht, ah, okay, da ist schon so ein bisschen die spätere Laura Roslin, aber anscheinend begreift sie sich selber vielleicht nicht in Gänze, aber andere mit Sicherheit nicht. Sie so als richtig vollwertige Politikerin, die auch für ihre Überzeugungen steht und die durchsetzen will. Und das fand ich eben schon interessant, sie so ein bisschen als sie, noch nicht ganz die zu sehen, zu der sie dann später wird. Fand ich cool.
Also sie sagt ja auch, glaube ich, irgendwie, ja, ich habe als Lehrerin gearbeitet, ich kann auch wieder als Lehrerin arbeiten. Irgendwie. Ja. Also so dieses, also ich weiß halt nicht, ob ihr Selbstbild, ihr Kern ist vielleicht wirklich der Lehrerin.
Dieses ganze Szenario, weißt du, ich glaube, vor der Regierung Trump in den USA hätte ich auch gesagt, das ist doch komplett irre, das ist doch wieder so TV. Da sind Lehrer-Demos, Proteste. Ich meine, egal wie laut die schreien und wie lang die da marschieren, sowas lässt du doch nicht mit Hilfe des Militärs zerschlagen. Offenbar haben die da einen Präsident, der sagt, wir müssen mit aller Gewalt gegen diese revoltierenden Lehrkräfte vorgehen. Und ich denke mir, was, wie, wo? Mittlerweile gucke ich in die USA und denke mir, ja. Weißt
doch nicht verrückt genug, was wir bisher auf dem Bildschirm gesehen haben.
Es gibt wahrscheinlich solche Präsidenten und einer davon ist gerade in den USA an der Macht. Also von daher, ich glaube, das war damals weniger zeitgeistig, als es heute ist. Also es heute
absolut,
der Fall ist.
Ja. Total merkwürdig. So überholt sich das quasi selbst. Ja, krass.
weil ich glaube, damals, ich kann mir vorstellen, ich habe keine konkrete Erinnerung mehr daran, aber dass ich das eher so als etwas cartoonesk überzeichnet wahrgenommen habe. So von wegen, dass ein Präsident, der sagt, boah, die Lehrer, dass sie hier protestieren seit Wochen, es geht mir so auf den Sack. Wir schicken jetzt hier die Marines rein und lassen einmal richtig schön reinfeuern in die Menge.
Vor allen Dingen natürlich auch als richtige, wirkliche, also das ist ja sozusagen gegen alle Grundvorstellungen so von Freiheit und überhaupt so und Bildung und was nicht alles. Also das ist ja schon absichtlich so gewählt, aber ja, natürlich, stimmt schon. Mhm. also das war ganz spannend, das war so ein kleiner spannender Rückblick. Man kann sich halt auch fragen, also man fragt sich ja auch so ein bisschen, warum haben wir so viele Flashbacks bekommen? Also ich finde, es hätte einfach gereicht, wenn wir den einen Flashback gekriegt hätten, wo sie Head Six und Bolter zusammen sieht. Den ganzen Kram mit dem Präsidenten und so weiter, ja, das war nett für ihre Figur, damit sie ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Mhm. Aber grundsätzlich für die Story hätte ich es jetzt nicht gebraucht.
Ja, du hast recht. Trotzdem bin ich natürlich, ich sehe das Positive tatsächlich. Ich finde es immer wieder gut zu sehen, dass die Menschen, die Protagonisten, mit denen wir hier Zeit verbringen auf unserem TV-Bildschirm, eben auch vorher ein Privatleben hatten. Und sie nicht einfach nur diese von allem losgelöste Politikerin ist, ohne Anhang, ohne Mann und Kinder und Haus und was weiß ich und Freundeskreis, sondern eben auch jemand wirklich ist, die anscheinend da verbündet hat in dieser Lehrerallianz und im Verhältnis mit dem Präsidenten. So richtig befriedigend finde ich das auch nicht, weil ich mir auch denke, ach, Laura Roslin ist als Figur viel zu cool, um mit so einem Sackgesicht wie hier Präsident Ada eine Affäre zu haben.
Er ist der Präsident.
Ja. Und er ist eben auch so eine Clinton-Type, wie Ron Moore ihn beschreibt im Audiokommentar. Er sagt eben, er sei sehr noch davon geprägt gewesen, von der ganzen Clinton-Administration und die Art und Weise, wie er ja. offenbar mit dem Thema.
Ja, und es ja. macht halt, also das ist
Affären im Amt umgegangen wäre.
Ach so, entschuldige.
Ja.
Es war ein schöner, auch generell ein schönes Add-on für ihren Charakter. Also das, da sind wir uns ja dann einig. Naja, und genau, wir switchen dann immer wieder zwischen ihr, ihren Flashbacks und dem, was auf der Galactica passiert, da ja hin und her. Also wir sehen sie da mehrfach. Ja, sie sieht, ich weiß nicht, ich finde, sie sieht gar nicht so aus, als würde sie im Sterben liegen. Also sie sah auch schon durchaus mal schlechter aus in der Serie, aber
ja, naja. Ja, ja. Also zu dem ganzen Thema, was weiß sie über Balta? Ich glaube, sie hat es vergessen. Ich glaube, sie kann es nicht zuordnen. Für mich wirkt das anders zum Beispiel als die ganze Sache mit, was ist denn nur mit Sharons Blut, relativ schlüssig, ehrlich gesagt, dass man nämlich zum Beispiel Erinnerungen hat, die einfach da sind. Dinge, die man wahrgenommen hat und dann wieder vergisst und die einem dann erst später eben wieder kommen, wenn man sie in einen Kontext setzen kann. Das finde ich durchaus nachvollziehbar und dass eben dieses Betäubungsberuhigungsmittel, diese Anästhesie, da wie auch immer, dass ihr das dann eben dabei hilft dem Gänsefüßchen, sich daran zu erinnern. Das finde ich durchaus nachvollziehbar. Also deswegen eben auch, glaube ich, der Originaltitel Epiphanies. Ich meine, das ist, glaube ich, dieser Moment einfach, in dem sie denkt so, warte mal, Moment mal, oh nein.
Ja, aber es ist halt dann auch die Frage, ob das hinterher wieder da ist. Ich glaube ja, naja.
Ja. Abwarten, genau. Ja, aber natürlich in dem Moment, als sie ihn da damals sieht, komplett bedeutungslos. Wahrscheinlich nicht komplett bedeutungslos, weil sie Dr. Balta kannte, ihr renommierter Wissenschaftler und IT-Spezialist und so. Aber sie hat ihn wahrscheinlich gesehen und dachte, oh, guck mal, mit welchen irgendwie platinblonden, hübschen Frauen, der sich da rumtreibt, unser Herr Wissenschaftler und so. Ja. Und jetzt eben, oh mein Gott, das ist die Zylone.
Ja, ja. Also ich meine, es muss ja auch einen Grund haben, warum ihr Gehirn sich dazu entschieden hat, ihr genau dieses Flashback zu zeigen.
Ja.
Sage ich jetzt mal.
Aber guck mal, jetzt können wir ja Rosalind zumindest von der könnte eine Zylonin sein Liste runternehmen, oder? Oder glaubst du nicht?
Ja, doch. Ach, ich weiß. Am Ende, ich weiß nicht, was da noch für Reveals kommen, aber ich sage jetzt mal einfach ja. Aber ich traue dieser Serie nicht von hier bis da. Also wir sehen, was da alles noch kommt. Interessant ist hier noch die Storyline mit, also sie wird ja dann geheilt durch eben diesen Fötus, der ja aber eigentlich ursprünglich abgetrieben werden sollte.
Ja.
Also ich finde auch die Entscheidung, die Präsidentin hat entschieden, dass das Kind abgetrieben wird. What the fuck? Also was? Aber ich meine, da sieht man halt natürlich, dass die Zylonen nicht anerkannt sind als eigenständige Lebensform in dem Sinne. Also, und dann kann man sowas halt auch entscheiden. Aber es ist natürlich wirklich, also ich fand auch interessant, dass sie das hier jetzt in die Serie mit reingenommen haben, weil es ist, also Abtreibung ist ja sowieso grundsätzlich ein super heißes Eisen in den USA vor allen Dingen auch. Aber jetzt auch eben hier zusätzlich noch mit der Komponente, dass eben der Zylonin, weil sie ja kein Mensch ist, der eigene Wille zu ihrem Körper abgesprochen wird. Also alles sehr, sehr spannend, aber es endet ja auch dann darin, dass es eben verhindert wird durch Balta, aber trotzdem wird es ja ausgenutzt für die Heilung von Rosalind. Also es ist alles, es hat so oder so ein Geschmäckle. Interessant war halt noch Sharons Reaktion. Also natürlich weiß man, oder ich vergleiche das immer so ein bisschen auch mit, ich sag mal jetzt, wie das so in der Natur ist oder so, wenn man sich so eine Löwin anguckt oder so. Also wenn du Mutter wirst, dann hast du ganz andere Beschützerinstinkte, als wenn du jetzt nicht schwanger wärst. Aber Sharon irgendwie, also als sie dann da so gegen die Scheibe rennt und ihren Kopf dagegen schlägt und so, das ist schon irgendwie ein bisschen irre.
Aber irre gut oder irre für dich nicht nachvollziehbar und übertrieben?
Nein, ich kann das so schlecht einordnen, weil sie meinte, die soll kommen und die sollen versuchen, mir das Kind wegzunehmen. Ich zeig's ihnen und so.
Ja.
Aber wenn ich es ihnen zeige, dann schmeiß ich doch nicht meinen Kopf gegen die Glasscheibe, sondern, weiß ich nicht, schlag mit der Faust gegen die Wand oder, also, aber ich verletze mich doch nicht selbst. Also dieses, das war irgendwie, ich weiß es nicht, war schon ein bisschen irre.
Ja. Also ich glaube, ich bin da ein bisschen eher willens als du, oder die Glaubwürdigkeit solcher Szenarien zu strapazieren, bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit, ja immer. Genau wie das mit Rosalind und ihren Erinnerungen, dass sie gerade jetzt in diesem strategisch, also dramaturgisch sehr passenden Moment zurückkommen.
Ja, natürlich.
Aber eben auch hier, ich finde auch die Reaktionen nachvollziehbar. Also ich fand jetzt tatsächlich sehr, sehr befriedigend, einfach diese ungestörte ungestürmte und ungebremste Wildheit da in ihr zu sehen, dieses Ausrasten sehr gut, weil natürlich sie seit Monaten inhaftiert ist und
ja, stimmt.
Wir eben schon sehr klar von der Serie vermittelt kriegen, dass sie zu menschlichen Gefühlen in der Lage ist. Und ich glaube, das ist ja so der Breaking Point. Und deswegen finde ich das
noch ganz spannend.
Ich glaube nicht, dass sie sich verletzen wollte oder töten wollte. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube, sie wollte einfach nur mal jetzt zeigen, ich krieg so eine Scheibe zu Bruch. Ja.
Ach, sorry, irgendwie falle ich dir heute so viel ins Wort, es tut mir leid.
Nee, nee.
ja, vielleicht, ja, okay. Ich fand noch Hilo spannend, weil der ja dann im Gespräch mit Adama ja auch sagt, es ist ja auch ein Teil von mir.
Ja.
Also eigentlich hat er als Vater ja auch Rechte und der Teil des Babys ist ja menschlich. Dann also zu sagen, man treibt es einfach ab,
ja.
Damit nimmt man ja zumindest ihm die Rechte. Also theoretisch, wenn wir jetzt hier nicht irgendwie auf der Battlestar wären und keine, also wenn wir eine, ich sag mal, funktionierende Zivilgesellschaft hätten, dann hätte der, glaube ich, klagen können. Das wäre, glaube ich, machbar gewesen. Also, weil teilmenschlich ist es ja. Also zumindest er sollte sein Recht doch bekommen. Aber ihm wird es ja dann auch abgesprochen, das Recht des Vaters. Ja, also
Ich fand es auch interessant. Ich habe mir dazu, ich weiß nicht, ob ich dazu eine finale Meinung habe. Rosalinds Argumentation ist natürlich, wir machen das für das größere Gut, für das höhere Gut, sagen wir mal, für das Allgemeingut. Es besteht ein Risiko. Wir wissen nicht, was dieses Zylonenkind dann macht, was es auslösen wird, welche Kräfte es besitzt und so weiter und so fort. Es bestellt auf irgendeine Art und Weise, es bleibt ja sehr, sehr diffus, wir bekommen ja keine genaue Diagnose, ein mögliches Risiko da. Vielleicht auch Gesundheitsrisiko und da kommen irgendwelche, whatever, irgendwelche Viren ins System, die vorher nicht da waren. Wir wissen es nicht. Ihre Entscheidung von daher, ja, für mich nicht nachvollziehbar, aber letztendlich ja gültig, glaube ich, in dieser extremen Situation. Und dann muss man einfach fairerweise sagen, ist, glaube ich, Hilos Recht als Vater da sekundär oder tertiär oder komplett irrelevant für jemanden wie Adama. Der sagt dann, Soldat, beißen Sie sich hier auf die Lippe und halten Sie die Klappe. Und Hilo hört ja dann auch, ehrlich gesagt, muss man sagen.
Und es ist aber dann ja auch so, es ist zumindest, es passt zumindest zu den bisherigen Entscheidungen, die Rosalind ja auch gefällt hat, weil sobald es die Vermutung gibt, dass da eine Zylone mit am Werk ist oder dass es eine Zylone oder Zylonen ist, ist sie ja eben so rücksichtslos. Sprich, schmeiß sie aus der Luftschleuse, erschieß sie und hier in dem Fall halt, naja gut, wenn das Baby dann halt einfach umgebracht wird, dann bringe ich ja quasi keinen Menschen um. Also so dieses, ja, weiß ich nicht.
Ich habe mich auch arg gewundert, muss ich sagen, weil ganz ehrlich, mein erster Gedankengang war, warum so spät? Wir sehen ja Sharon in ihrer Zelle rumwandern. Sie ist offenbar relativ weit in ihrer Schwangerschaft. Sie hat ein Bäuchlein. Wir haben dieses 189 Days Ago, diese Texttafel zu Beginn. Ich meine, relativ bald nach der Zerstörung Capricas sind dann auch Sharon und Hilo aufeinander getroffen, haben miteinander geschlafen. Wir können davon ausgehen, dass sie am Pi mal Daumen Ende des sechsten Monats ist. Also sehr, sehr weit in ihrer Schwangerschaft. Und wir wissen ja noch nicht mal, wie lange das bei ihr dauert. Vielleicht ist sie sogar verkürzt. Aber wie auch immer, sie ist weit in ihrer Schwangerschaft. Warum sagt Rosalind jetzt Wochen, ich gehe auch davon aus, dass sie seit mehreren Wochen in dieser Zelle sitzt, jetzt so weit in der Schwangerschaft, so jetzt muss der Fötus getötet werden? Ich habe eine ganz eindeutige Meinung zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Und die ist eine pro Schwangerschaftsabbruch oder pro die Möglichkeit. Und Wahrung der Rechte der Frau, der Mutter bis zum Schluss. Aber natürlich hat es, du hast vorhin das Wort Geschmäckle benutzt, ein arges Geschmäckle, wenn man da eine relativ hochschwangere Frau sieht und sagt, so jetzt machen wir das Ganze. Ich kann es mir nur damit erklären, dass eben diese Epiphanie, die wiederum, ihr habt der Titel ist ja im Original, diejenige ist, die Laura Rosalind dazu bewegt, zu sagen, okay, das Ding muss jetzt raus und davor das eigentlich gar nicht wollte, weil sie jetzt denkt, oh Gott, boah, da kooperiert mit den Zylonen. Der Vizepräsident, baldige Präsident, kooperiert mit den Zylonen. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass der nicht sein Ziel erreicht, dass sie mutmaßt, dass das Baby von Sharon Teil seines Plans ist, von dem sie nicht weiß, was er da genau vorhat. Also so erkläre ich mir das Ganze. Weil ich guckte mir das auch an und dachte, ich weiß nicht, ob ich euch folgen kann. Verstehst du? Kannst du mir jetzt folgen?
Ja.
So mehr oder weniger, Jana.
Ja, ich weiß es nicht. Doch.
Also sag mal, Rosalind hat ist unzureichend informiert über das, was da gerade vor sich geht. Denkt, okay, da sind Sachen passieren, die gerade, wow, die sind außerhalb meiner Kontrolle und ich sterbe jetzt. Lass mal irgendwie noch zumindest dieses Problem aus dem Weg schaffen, weil Balter kann ich nicht exekutieren lassen, das wäre so ein bisschen weird. nehmen wir doch wenigstens das zylonische Baby aus der Gleichung.
Das wäre natürlich aber auch schon sehr
ja, nee, das ging nicht. Ja.
Ja.
Wobei, die Szene wollte ich gerade sehen. Aber warum? Nein. Das, es bleibt, es wird auf jeden Fall interessant, wie die beiden dann beim nächsten Mal aufeinandertreffen. Ne?
Ja, 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 ja. Ach, das wird sowieso, also ich bin gespannt. Diese Folge hat sowieso einiges an Konsequenzen, die da heraus entstehen. Da bin ich gespannt, wie es in der nächsten Folge weitergeht.
Bevor wir zum letzten Handlungsschrank kommen, wollte man erwähnen, ich fand es sehr, sehr cool, der Beginn der Folge. Es ist leider, was heißt leider, es ist ähnlich dem, ähnlich konstruiert wie die letzte Folge, eben mit diesem 48 Hours Ago, und siehst Lee im Weltall treibend, haben wir jetzt eben diese Szene auf Caprica und da steht dann da 189 Tage zuvor. Und dachte mir, ja, bisschen komisch, dass sie diesen Erzählkniff jetzt schon wieder bemühen, aber ich finde ihn wirkungsvoll, vor allem, wenn wir dann eben so einen harten Gegenschnitt haben zu den Szenen von Rosalind auf der Krankenstation, auch mit diesem, mit dieser tollen Kamerafahrt so aus der Krankenstation raus, und dann spielt nochmal Bear McCrarys Musik so richtig auf, und das, also ich fand das schon so, es war sehr filmisch, also ich habe oft öfter mal die Kritik an der Serie gehabt, gerade in der ersten Staffel, dass es alles ein bisschen zu rough irgendwie sein soll und in Szene gesetzt für kleine TV-Bildschirme, alles so ein bisschen so filmisch, ein bisschen reizlos für mich, aber das sah schon wieder so aus wie, ich möchte nicht sagen großes Kino, aber wie eine zeitgenössische hochwertige Fernsehproduktion, ja.
Ja, ja.
Walter besucht Gina in seinem Versteck auf Cloud 9, der letzte Teil unserer Story. Diese hat sich mit Demand Peace solidarisiert und lernt Walters sexuelle Avancen ab. Hetzig zeigt sich enttäuscht, dass Walter die Chance zur Machtübernahme nach Rosalinds Tod durch die Rettung ihres Lebens nicht ergriffen hat. Ein Brief von Rosalind bestätigt seine Vermutung, dass Rosalind, die ihn vor der Zerstörung Capricas gemeinsam mit einer Six gesehen hat, ihm nicht traut. Er überlässt Gina und Demand Peace, also er, Walter, Gina und Demand Peace, den nuklearen Sprengkopf, den ihm Adama für seine Forschung gegeben hat. Wir erinnern uns an Staffel 1. Genau, da ist er wieder, der nukleare Sprengkopf.
Moment.
Ja.
Habe ich diesen Brief falsch verstanden? Ja. Wie kommen wir denn darauf, dass er ihm nicht traut? Weil sie sagt doch nur, dass er sozusagen, also dass sich die Bevölkerung nach, was hat sie gesagt, irgendwie Dings und Dings sehen?
Es fehle ihm an Menschlichkeit, er könne anführen, aber nicht zuhören. Und
genau, hätten, aber ich meine, das heißt ja nicht, dass sie ihm nicht traut, sondern nur, dass sie sagt, er könnte ein besserer Anführer sein und er müsse Rücksicht nehmen auf genau diese Aspekte in seiner Präsidentschaft, oder?
Ich finde auch, es war relativ subtil für Rosalinds Verhältnisse, die ja nicht gerade eine subtile Person ist, so von wegen, genau, schmeißt sie durch die Luftschleuse. Aber es ist so zu verstehen. Und ich glaube, es ist Hetzigs, die ja dann auch sagt, Balta, sie wird dir niemals trauen.
Ich habe das überhaupt gar nicht da reingelesen. Wie krass.
Ja.
Okay.
Also, Hetzigs sagt
also,
ja,
wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sie die Erinnerung an Balta und Six eben nicht hatte, als sie den Brief geschrieben hat.
Das wissen wir nicht. Nein. Okay. Keine Ahnung, wann sie den verfasst hat.
Ja.
Vielleicht.
Ja. Also, Balta besucht Gina in seinem Versteck auf Cloud. Nein, da war ich auch kurz. Moment mal. Also zum einen, okay, offensichtlich ist sie geflohen, also aber halt nach Cloud 9. Ich hatte ja gedacht, sie ist noch irgendwo versteckt auf der Battlestar oder so. Aber offensichtlich hält sie ja dann auch weiterhin den Kontakt mit ihm.
Ja.
Also, dass er dann auch weiß, wo sie ist, das fand ich etwas überraschend. Ich habe gedacht, wenn sie flieht, dann flieht sie auch, ohne ihm Bescheid zu geben. Aber offensichtlich so,
Nee, es sagt ja eine Folge zuvor in Resurrection Ship Teil 2 zu ihr, ich habe einen sicheren Ort, an dem dich niemand finden wird.
Aber ich dachte, der sichere Ort, also offensichtlich ist der auf Cloud 9, meinst du? Weil ich dachte, der sichere Ort wäre ja bei ihm irgendwo.
Ja, das sagte ich zu dir. Weil, ich wollte dich jetzt nicht bewusst auf eine falsche Fährte führen.
Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen.
Aber ich sagte, weil du sagtest, wo soll das denn sein? Und dann sagte ich, ja, kann ja sein, dass er einfach missredet. Aber offenbar wusste er ja, wie sich jetzt herausstellt, dass es da ein sehr bequemes Apartment gibt auf diesem Diplomatenschiff.
Ja.
Oder was auch immer, wo sie da ist.
Ja, aber auf jeden Fall hat er da so seine Connections offensichtlich noch. Mhm. Ich frage mich auch, ob er von Demand Peace schon mal gehört hat. Auf jeden Fall hat Gina ja jetzt eben mit Demand Peace angebändelt sozusagen. Naja, und dann kommt halt Balta, dann haben die ja da ihre Zwiegespräche und so weiter. Und du redest von Balters sexuellen Avancen. Ich kann Balter nicht einschätzen. Ich habe ja das Gefühl.
Also er sucht die, sagen wir mal, körperliche Nähe, die es auch umschreiben kann.
Also, aber das Ding ist, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, und ich glaube, das Gefühl habe ich immer noch, dass er halt einfach sehr, sehr viel von Hetzigs projiziert auf Gina.
Mhm, genau.
Weil er ja das Vertrauen oder die Vertrautheit mit Hetzigs hat.
Ja, sowas.
Aber Hetzigs ist natürlich trotzdem ganz anders als Gina. Also Gina ist viel weniger manipulativ, also nee, sie ist genauso manipulativ, aber halt sie ist irgendwie weniger harsch irgendwie, also sie wirkt weniger harsch in ihrem ganzen Wesen. Mhm. Also weil, und die Annäherung, die er da macht, die kommen mir immer so ein bisschen vor, also die kommen mir weniger sexuell vor, mhm, wie jetzt bei Hetzix, sondern ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass Bolter sich verknallt hat.
Ja.
Also das ist irgendwie alles viel romantischer in Anführungszeichen, ja, als bei Hetzix. Bei Hetzix geht es eigentlich nur um Sex und hier versucht er ja wirklich ihr irgendwie, sie zu beeindrucken und sie mit ihr zu flirten und so, wo ich immer denke, der kennt die Frau eigentlich gar nicht. Und da kommt so viel, also ich glaube, das ist so eine ganz komische, verwirrend gemischte Gefühlslage, mhm, zwischen Hetzix und Gina und dem Wunsch nach einer richtigen Beziehung, aber eigentlich auch nur Sex. Und mhm, also, aber es ist halt nicht nur reduziert auf Sex. Das fand ich halt ganz interessant.
Mhm.
Also deswegen, ich kann das so schlecht abschätzen, was da in ihm vorgeht.
Ja, ich glaube, jetzt nur mit Blick auf die Szene dieser Folge, die beiden gemeinsam haben, ist das auch nicht wirklich zu entschlüsseln. Meine Interpretation wäre, dass er sich einfach nach einer Verkörperung der Person, die er eben, in die er verliebt war, auf Caprica sehnt, und dass ihm eben Hetzix nicht reicht und Hetzix ja auch der, sagen wir mal so, der Ton zwischen den beiden, das Feld zwischen den beiden immer angespannter wird und er einfach versucht, sie zu ersetzen. Weil sie war ja auch offenbar, hat ihm ja auch eine Zeit lang dieser Kontakt mit Gina gereicht, um Hetzix aus seinem Kopf zu verbannen. Denn sie ist ja offenbar, wie ja auch dazu im Nebensatz erwähnt, längere Zeit nicht aufgetaucht. Und wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. In dem Moment, in dem er quasi so eine Connection findet zu Gina, verschwindet eben Hetzix. Und ich glaube, er hat sich einfach lange Zeit jetzt eingeredet, hey, Moment mal, das könnte hier meine neue Freundin sein.
Ja, und, ich meine, wenn jetzt 100, wie viele Tage vorbeigegangen sind, keine Ahnung,
190 so viele Tage. Seit der Zerstörung der 12 Kolonien, ja.
Okay, aber dann sagen wir mal, wenn jetzt mal noch ein Monat oder so umgegangen ist, dann war er ja für seine Verhältnisse
relativ. Ach so, seit dem Pegasus-Dreiteiler, ja, würde ich auch sagen, Monat.
Ja, oder seit dem Resurrecten, genau, seit der Zerstörung.
Ja, gesagt, ja.
Dann war er ja jetzt für seine Verhältnisse relativ geduldig, aber Bolter ist ja jetzt wirklich nicht auf den Kopf gefallen und trotzdem kommt er nicht auf die Idee, weil er so blind ist, mit seinen eigenen Gefühlslagen und dem ganzen Kram, dass vielleicht eine Frau, die mehrfach vergewaltigt wurde und gefoltert und was nicht alles, nicht in der Lage ist, aufgrund der Traumata, die sie mit sich rumschleppt, aktuell zumindest so an dem Punkt eine normale romantische Beziehung einzugehen.
Ja.
Also, dass sie ihn halt also zurückweist, aggressiv, wenn er sie küsst, das wundert mich nicht. Mich wundert eher, dass er sich wundert. Naja, gut.
Nee, ich könnte was dazu sagen, aber ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass es jetzt zu sehr nach Patrick Mansplaid eine Runde ist, weil ich ja selber auch tatsächlich, ich bin überhaupt nicht im psychischen Leiden vorgeprägt oder geschult, außer eben in Bezug auf die Dinge, die ich selber erlebt habe an mir und bei anderen Leuten im unmittelbaren Umfeld. Und ich glaube, wenn jemand narzisstische Züge hat, so ist meine Sachkenntnis, gibt es tatsächlich diese Möglichkeit zur Empathie, zum Mitgefühl für solche Dinge, die gibt es einfach nicht bei solchen Personen. Ja. Und ich finde, Bolter ist ein rein rassiger Narzisst, der sieht das eben einfach nicht. Und ich glaube, deswegen trifft ihn das eben auch so, weil er sich im Grunde auch ertappt fühlt, als ihm da Rosalind in seinem Brief schreibt, hier Bolter, ihnen fehlt es am Mitgefühl. Sie können es zwar anführen, aber sie hören nicht zu und interessieren sich im Grunde auch nicht für die Probleme der Leute, außer sie interessiert sich nur für die Menschen, wenn sie die eben rumbossen dürfen. Und ich glaube schon, dass ihn das natürlich kränkt, weil Hetzix quasi als Verkörperung seiner inneren Stimme ihm dann sagt, ach Bolter, guck mal, sie missversteht dich total, sie traut dir nicht. Du musst Gina den nuklearen Sprengkopf geben. Ich albere rum, aber ich meine, der Kern meiner Aussage ist, ich glaube, er ist einfach durch und durch Narzisst und hat keinerlei Wahrnehmung dafür, für die Bedürfnisse anderer.
Okay, das ist natürlich, das stimmt. Das ist eine gute Einordnung. Glaubst du, dass er den nuklearen Sprengkopf am Ende Gina gegeben hat, um ihr zu beweisen, dass er der Richtige für sie ist?
Ich weiß nicht. Oder als Racheakt für seine Enttäuschung durch Rosalind.
Ja, also da sind wahrscheinlich mehrere Motivationen, genau.
Ja, ich wollte auch. Ist ja schon risikoreich, ne, wollte ich gerade sagen. Also ich meine, Bolter ist ja, du sagst ja vollkommen zu Recht. Ich meine, er ist weird, nett ausgedrückt und ein psychotischer Narzisst mal irgendwie ein bisschen strenger ausgedrückt.
Ja, ja.
Aber er ist ja nicht dumm. Du hast ja vollkommen recht, wenn du das sagst. Und natürlich ist es ein hohes Risiko zu sagen, hier ist eine Person, die mich im Grunde ablehnt, also eine Person zu lohnen, die meine Gefühle nicht erwidert. Und aber vielleicht schafft es diese hochgefährliche Waffe, die alle 50.000 Menschenleben in der Flotte auslöschen kann.
Ich frage mich sowieso, also ich meine, normalerweise sollte man ja meinen, aber da kommt dann vielleicht die narzisstische Neigung dann dazwischen. Normalerweise sollte man ja meinen, gebranntes Kind scheut das Feuer, weil genau die Geschichte haben wir doch, also es ist genau die gleiche Story, die wir schon mal hatten mit Hetzigs auf Caprica, weil ja da eben das auch, also sie, da hatte sie auch eine Bombe, beziehungsweise hat halt dann, also da ist er ja auch auf den Leim gegangen und wollte sich beweisen und sie hat ihn hintergangen. Und das hat dann zur Explosion von mehreren nuklearen Bomben geführt. Hm. Und jetzt ist im Grunde die gleiche Story wieder.
Ich gebe dir ja recht, aber als jemand, der also, okay.
Der sieht das nicht, das ist schon klar.
Ich möchte nicht immer sagen, hier, guck mal die anderen. ich bin vor 17 Jahren in einer stabilen Beziehung angekommen, die bis heute hält. Und bin sehr happy darüber. Ich sage mal, bis dahin hatte ich auch sehr, sehr toxische Beziehungen. Also mit Menschen, die toxisch für mich waren. Und ich weiß nicht, welche Auswirkungen ich auf die hatte. Das müssen diejenigen vor und dann beurteilen. Aber sag mal so, ich bin da auch nicht aus Fehlern wirklich schlau geworden. Ich habe mich auch immer wieder auf dieselben Dynamiken eingelassen, bis ich nach dem dritten Mal merkte, so, vielleicht sollte ich mal was überdenken, so. weil es auch immer wieder so dieselben Wesenszüge an denen kennengelernt habe, von denen ich schon in vorherigen Beziehungen sagte, nicht nochmal, sowas passiert mir nicht nochmal. Und dann bin ich wieder auf den. Ich sage nur, aus Schaden wird man nicht immer klug sofort. Ich weiß nicht, ob Walter da so schlau ist, ob seine Weisheit da so reicht, aber oder ob man nicht einfach sagt, so, oh, hier, guck mal. Hauptsache, sie hat lange Beine und ist schon blond und so. Und da war ich dir sehr viel einfach noch wahr. Also wie schlimm kann es werden? Also noch einen Planeten können sie ja nicht zerstören.
Na, also es sind noch ein paar da. Aber ja, ja natürlich nicht. Schon. Man sollte meinen, genau. Ja, also ja, das klingt alles. Ich sehe irgendwie habe ich mir über die Folge offensichtlich doch nicht so viel Gedanken gemacht, wie ich gedacht habe, dass ich mir gemacht hätte.
Ich glaube, wenn ich so darüber spreche, dann klingt das doch immer sehr, sehr apologetisch. Als würde ich dafür Gründe suchen, warum das doch funktioniert, obwohl es nicht funktionieren sollte, weil ich das viel zu weit denke. Aber ich gebe dir auch bei einigen Kritikpunkten durchaus recht, das ist nicht sehr durchdacht. Also die ganze Sache hier mit dem Blut des Zylonenbabys ist so pff. Und auch die Timeline, ehrlich gesagt, die Chronologie der Ereignisse, bevor Laura Roslin da von Caprica abreist zur Battlestar und dann eben Caprica zerstört wird, ist auch merkwürdig, weil wir sehen sie am Anfang bei beim Gespräch mit dem Arzt und dann ist sie offenbar noch tagelang da unten am Rumwuseln auf Caprica und hat Möglichkeiten für alles, also Zeit für alles Mögliche. Und ich glaube auch in der Miniserie sagte sie, ich muss los, gleich ist hier die Verabschiedungsfeier. Und ich dachte,
okay.
Das ist so ein bisschen Redconning, ehrlich gesagt, glaube ich auch.
Ja,
dafür gibt es keine Entschuldigung.
Aber ich meine, so. Aber die Dinge, die uns ja eigentlich gestört haben an der Folge, waren wirklich nur so kleine Details. Also das Gros war ja durchaus wichtig jetzt auch für die weiterführende Geschichte.
Ja.
Ja.
Aber sag mal, weil du vorhin gesagt hast, es wird jetzt gar nicht mehr so zur Sprache gebracht. Es gibt doch Kara, unternimmt doch kurz den Versuch, mit Lee darüber zu reden, über seine, sag ich mal, depressive Phase oder suizidale Phase, oder? Und er ja, sagt er dann nicht, nee, danke?
Genau, er bügelt das dann ab, genau, richtig. Ja, das stimmt schon, da hast du recht. Ja. Also das wird nicht ganz unter den Teppich gekehrt, das ist schon richtig, aber es wird auch einfach nicht drüber geredet, also nicht wirklich. Dass dieses kurze, geht's dir gut? Nein, ja, okay, tschüss. Das, ja, aber du hast recht, es wird nicht ganz komplett verschwiegen, das stimmt.
Ich finde interessant, dass Dama hier, ich möchte nicht sagen, er nimmt eine passive Rolle ein, weil er führt ja tatsächlich auch Gespräche mit Chihan, heißt er, glaube ich, dieser Sprecher der Friedensbewegung. Aber in vielen Rollen, in vielen Momenten ist er einfach so die ausführende Hand, die einfach so die Aufgabe von anderen übernimmt. Zum Beispiel, wenn er, also Rosalind quasi Befehle umsetzt und dann Hilo faltet und Bolter faltet. Und aber alles nur so auf Geheiß von Rosalind oder als Konsequenz ihre Befehle oder Wünsche, Entscheidungen, fand ich auch interessant, dass sie hier eine vergleichsweise, ich würde nicht sagen, unterwürfige Rolle einnimmt, aber so die ausführende Hand ist für Rosalind hier zum großen Teil. Und gar nicht mehr so dieses, hey, wir kommunizieren aber auf Augenhöhe und ich habe genauso mitzuentscheiden und ihre Entscheidungen sind nicht meine Entscheidungen, Präsidentin. Und man sieht schon, dass er sehr, sehr gnädig geworden ist jetzt hier so, ne? Auf den letzten Metern von Rosalinds Leben. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist natürlich auch, ich meine, wie möchtest du dich von jemandem verabschieden, ja? Wenn du weißt, dass der in den letzten Stunden seines Lebens liegt, du willst es demjenigen ja dann auch so leicht wie möglich machen. Ja.
Ich glaube, die Sache hier mit meinen Ex-Beziehungen schneide ich raus.
Kein Problem. Was meinst du, was ich nicht alles rausgeschnitten habe an zu viel privat erzähltem? Alles gut.
Na, vielleicht lasse ich es aber auch drin. Ich sage bloß gerade so zwischenmenschlichen Dingen ist ehrlich gesagt dieses aus Fehlern lernen, aber das gilt eben auch nicht nur für Partnerschaften, sondern eben auch, also zumindest in meinem Fall, kann ich das sagen, auch für den Freundeskreis und für das familiäre Umfeld. Ich finde ehrlich gesagt, das ist echt schwer von alten Gewohnheiten und Dynamiken loszulassen und nicht einfach Fehler 2, 3, 5, 10 Mal zu begehen, bis man eben merkt so, hoppsala, das ist nicht so gesund für mich und auch wahrscheinlich nicht für alle anderen Beteiligten. Ich bin da vielleicht nicht. Ja,
oder
weiß
eben
nicht.
Auch die Erkenntnis, der gemeinsame Faktor in all diesen Problemen, die du gerade aufzählst, warst du, weißt du so.
Ja.
Naja, gut.
Vielleicht meinst du, Bolter ist so einsichtig, dass er sich selber die Schuld gibt?
Oder? Nein, never ever.
Ja, ich wollte auch kurz sagen.
Nee.
Ah, das muss so wehtun für jemanden wie Bolter, auch wenn die da mal so zusammenfallen, so von wegen, Mr. Vice President, jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Sie wollen doch Präsident werden. Zieh mal Kopf hoch und irgendwie stillgestanden und jetzt hören Sie mal, was die anderen sagen. Und
man merkt halt, ich meine, Bolter ist natürlich auch das Paradebeispiel für alles, was nicht Militär ist. Ja. Also unabhängig jetzt von seinen ganzen anderen Problematiken wie dem Narzissmus und dem ganzen Kram und so weiter. Aber der ist halt einfach auch, also noch mehr nicht Militär als Bolter kann man auch nicht sein, weißt du?
Ja, richtig.
Naja, ich wollte noch irgendwas, achso, der Brief von Roslyn, der war ja schon recht antiklimaktisch. Also ich meine, ich habe ihn jetzt tatsächlich nicht so kritisch gelesen, wie du ihn gelesen hast, aber ich fand ihn dann auch, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich hatte mir irgendwie eine große, wie das halt immer so ist, so, das ist der Brief zur Übergabe ans neue Amt und sie stirbt ja dann auch und so. Mhm. Und ich habe mir irgendwie so eine große Erkenntnis erwartet. Und dann war das so ein, ja, sie sollten mehr Empathie in ihre Entscheidung einfließen lassen. Es war so ein bisschen enttäuschend. Also es war so ein bisschen, ja, antiklimaktisch halt. Ich hätte mir irgendwie was Bedeutungsvolleres gedacht, gewünscht oder so. Auf der anderen Seite frage ich mich, was würde ich dann schreiben? Also ich weiß nicht, vielleicht habe ich dazu Maßstäbe von anderen Serien oder so.
Ich sehe das, ja, ich kann dir zum Teil folgen. Er ist nicht so eindeutig und harsch, wie er hätte sein können. Ronald D. Moore spricht auch ein bisschen in seinem Podcast-Kommentar darüber und sagt, er war viel, viel abschätziger und eindeutiger formuliert. Und dann sind sie einen Schritt zurückgegangen und haben gedacht, das würde Rosalind so nie schreiben, weil letztendlich es ja doch darum geht, dass ihr politisches Erbe nicht fortgeführt wird, aber zumindest irgendwie einigermaßen gut verwaltet wird. Und deswegen konnte sie nicht zu verletzend sein. Aber sie schreibt ja nicht nur, ich wünsche mir mehr Empathie, sondern sie sagt schon, sie sind empathielos. Es fehlt ihnen an Mitgefühl, schreibt sie, ist einer der Sätze. Und das ist, glaube ich, schon für jemanden, der so eitel ist, das tut, glaube ich, einfach schon weh. Das ist, glaube ich, schon einfach, also jemanden, der kein Mitgefühl hat, zu sagen, du besitzt kein Mitgefühl, ist wahrscheinlich für den am allerschlimmsten oder für die Person. Okay. Nehme ich an. Also wie gesagt, ich kenne aktuell keine solche Person und das liegt auch nicht Teil meines Wesens, aber ich nehme einfach mal an, dass jemand, der sich als brillant und als brillanten Geist selber versteht und total umwerfend und der alle Leute bezirzen kann und nach irgendwie die Puppen lassen, tanzen lassen kann, wie so ein Puppenspieler, die Menschen tanzen lassen kann nach seinem Geheiß, wie so ein Puppenspieler, wie auch immer. Ich glaube, das kränkt ihn schon, wenn es dann plötzlich so heißt, ja, sie besitzen leider kein Mitgefühl. Also, und sie sind vielleicht ein guter Führer, aber sie hören den Menschen nicht zu.
Ja,
und
weil er sich das natürlich einbildet, dass er das alles hat.
Ja, klar.
Ja.
Aber gut, das ist jetzt irgendwie auch so, Psychologie 101, noch nicht mal irgendwie 0000, wie eher bei mir, 000. Ich habe keine Ahnung.
Das klang alles sehr vernünftig.
Ich sollte vielleicht erwähnen noch, fiel mir gerade auch nur ein, als ich Bolter doch mal als President in Spee bezeichnete, dieses Kabuff, was ich als solches bezeichnete, wo er Gina versteckt, ist wahrscheinlich einfach sein Amtssitz, ne, auf diesem Diplomatenschiff. Ich meine, der wird ja wahrscheinlich ein Büro haben und ein Apartment. Also.
Das kann natürlich sein. Aber dann ist es ja doch ein bisschen so, als hätte er sie bei sich im Quartier versteckt. Nur halt jetzt nicht auf der Battlestar.
Ja, das hat er sicher. Und ich glaube einfach, er besitzt da quasi, wie nennt man das, diplomatischen Schutz wahrscheinlich? Oder Immunität?
Diplomatische Immunität,
genau. Und ich denke mal, da kann einfach jetzt keiner reingucken. Da kann jetzt nicht einfach irgendwie ein Soldat vorbeikommen oder sonst jemand, der Hausmeister, und sagen, machen Sie mal die Tür auf. Wen haben Sie da eigentlich versteckt? Deswegen sagt er wahrscheinlich auch, es ist super sicher.
Ja, ich gehe auch davon aus. Ja, ja, ja. Ja, Mensch, also das war ja dann doch, ja, ein bisschen was.
Vielleicht jetzt nicht so ein bisschen, netter, ein bisschen leichter. So ein bisschen gute Laune.
Also das war unsere Erkenntnis für diese Woche.
Was?
Haben wir noch was? Naja, Epiphany. Wortspiel. Das war unsere Epiphany für diese Woche.
Ja.
Oder haben wir noch was Wichtiges vergessen?
Nee, haben wir nicht. Ich glaube, wir haben alles gedacht.
Wissen wir, was der mit dem Nuklearsprengkopf machen möchte?
Nein.
Okay.
Gina sagt ihm, sie bräuchte den.
Ja, genau. Den. Ja, 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 aber wie, was, wo, wofür irgendwie, ja.
Und Walter denkt sich, kriege ich dafür Sex?
Ja, genau.
Ja, nee, ich glaube, so oberflächlich ist er nicht. Aber mal gucken. Ja.
Naja, der weiß schon seine Vorteile zu huschen.
Genau, nächste Woche sprechen wir über Black Market, Schwarzmarkt, Folge 14. Und bis dahin hört unsere anderen Podcast-Formate, bleibt uns treu, unterstützt uns gerne. Und hast du noch berühmte letzte Worte, Britt-Marie?
Nein, bis dann.
Bis dann, bye bye.
Tschüss.
I don't like what you're doing. I think it's unnatural and damn dangerous.
Yes, well, given the patient's current condition, I am not sure that I see the downside.
Maybe it's just her time.
And then for once, perhaps I am the beacon of hope around here.
It's all right. Everything's gonna be okay.